Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, da kommt jemand auf Sie zu und sagt, du Schaf. Ich nehme mal an, dass niemand von Ihnen das als ein Kompliment versteht. Und nun sagt aber der Apostel Petrus etwas Ähnliches, ihr seid wie Schafe. Ihr wart es früher schon und ihr werdet es auch bleiben. Was soll das, lieber Petrus? Hören wir auf einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief aus dem zweiten Kapitel. Da schreibt der Apostel: Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr Jesus, das ist nun dein Wort für uns heute Morgen. Öffne unsere Sinne und Herzen, dass wir recht hören, wie Jünger hören. Amen. Da haben wir es nun schriftlich. Wir sind wie Schafe. Aber anders als in unserer Umgangssprache macht sich Petrus augenscheinlich nicht über uns lustig. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Verklärung dieses Bildes vom Schaf und seinem guten Hirten Jesus. Aber die Wirklichkeit eines Schafes ist nicht ganz so romantisch, wie manche Städter es vielleicht denken mögen. Ein Schaf ist ein abhängiges Tier. Alleine ist es auf der freien Wildbahn ganz hilflos. Und kommt ein Schaf von der Herde ab, wird's gefährlich. Oder besser noch, verliert ein Schaf seinen Hirten, hat es am Ende keine Überlebenschance. Und das gilt dann auch für ganze Schafherden. Ohne Hirten sind sie orientierungslos. Und so, sagt der Apostel, so seid ihr Menschen ohne Christus. Euer Leben gerät auf eine schiefe Bahn, ihr kommt auf einen Irrweg. Und beim Irrweg geht es jetzt nicht nur um mal so einen kleinen Irrtum, um einen Denkfehler, einen kleinen Patzer. Irrende Schafe sind Schafe, die in die Irre gehen, die also verloren gehen. Irrende Menschen gehen ohne Jesus in die Irre, sie leben am Ziel in Gottes Herrlichkeit vorbei. Das sind deutliche Worte. Petrus erinnert Christen damit an ihre Vergangenheit. Er sagt, so war euer Leben ohne Jesus und so sieht euer Leben weiter aus, wenn ihr versucht, ohne Jesus zu leben. Aber jetzt, so Petrus weiter, jetzt seid ihr ja bekehrt zu dem einen guten Hirten. Jetzt seid ihr in guter Obhut. Jesus ist jetzt euer Bischof, heißt es in der Luther-Übersetzung. Wörtlich heißt das, Jesus ist euer Aufseher. Jesus passt auf euch auf, dass ihr nicht abirrt, sondern auf dem Weg des Lebens bleibt. Wenn sich jemand also zu Jesus bekehrt, dann heißt das nicht, jetzt bin ich schon am Ziel, jetzt gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Nein, Bekehrung heißt, ich habe den gefunden, der den Weg kennt, der mich sicher leitet, auf den ich mich restlos verlassen kann und dem ich darum gerne gehorche. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, führ uns an der Hand bis ins Vaterland. So hat es Zinzendorf gedichtet. Jesus geht uns voran und wir folgen ihm nach. Und so kommen wir sicher zum Ziel, ins ewige Leben, beim himmlischen Vater. Und das geht nur durch Jesus. Warum? Weil Jesus allein mit seiner Auferstehung den Tod besiegt und uns das Leben gebracht hat. Dieser lebendige und mächtige Herr ist eben zugleich der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Oder wie es Petrus hier sagt, dieser Christus hat für euch gelitten. Meine Frau und ich waren vor einigen Jahren zu einer Studienreise in Rom, eine faszinierende Stadt. Wir waren unter vielen anderen auch in einer der Katakomben. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Eine, ja, fast Stadt, muss man sagen, eine unterirdische Gräberstadt. Ein bisschen unheimlich ist es dort. Und mitten in dieser Welt des Todes gibt es Hoffnungszeichen. Immer wieder begegnet uns das Bild eines Mannes, der auf seinen Schultern ein Schaf trägt. Hier ist eines von diesen. Eines der ältesten Christusdarstellungen, die es überhaupt gibt, aus dem 3. Jahrhundert, also 200 irgendwas, schätzen das die Fachleute. Ein Bild, das typisch ist für das, was Christus für uns ist. Der gute Hirte, und es ist der gute Hirte, der sein Leben einsetzt. Der sein Leben einsetzt, um die ihm anvertrauten Schafe auf gute Weide zu führen und ihr Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Das ist das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung, von Karfreitag und Ostern. Das ist die Basis, das Fundament des Christseins. Darauf baut unser Leben auf. Diesem Jesus folgen wir nach. Und nun nimmt der Petrus das ganz wörtlich. Er sagt, Jesus ist uns vorangegangen und er hat uns deutlich eine sichtbare Spur hinterlassen. Wer sich zu Jesus bekehrt hat, geht jetzt in dieser Spur hinter Jesus her. Er braucht die Spur nicht selbst zu legen. Das hat Jesus schon getan. Ihm brauche ich jetzt nur zu folgen. An zwei Stellen macht Petrus klar, wie dieser Weg aussieht. Den Weg, den Jesus vorangegangen ist, welche Spuren er hinterlassen hat. Sozusagen zwei Fußtapfen, die Petrus näher beschreibt. Wir wollen bei diesen beiden Fußtapfen stehen bleiben und uns fragen, ob wir noch in dieser Spur sind. Die erste Fußspur Jesu, er hat keine Sünde getan. Wenn ich in einem Gespräch mit Menschen bin, die Jesus noch nicht kennen und ich ihnen deutlich machen will, warum gerade Jesus wichtig ist und was ihn von anderen Menschen, von anderen Religionsstiftern unterscheidet, dann ist mir oft dieses eine wichtig. Jesus hat keine Sünde getan. Niemand würde das zum Beispiel von Mohammed behaupten. Darin ist Jesus einzigartig. Er ist darum einzigartig, weil es in dieser Welt anders ist. Wir werden ja allzu oft enttäuscht. Menschen machen große Versprechen und halten sie dann doch nicht. Das beginnt im Alltag und es reicht bis zu unseren Regierungen. Sie machen Fehler, sie werden manipuliert und manipulieren andere. Sie sind eben auch nur Menschen, sagen viele zur Entschuldigung und meinen, es ist eben auf niemand so richtig Verlass. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wenn dann aber die Kontrollorgane auch in Zweifel geraten, dann macht sich Enttäuschung breit. Frustration, es hat ja doch keinen Sinn. Und um es auch politisch festzustellen, darum gehen manche Menschen nicht mehr zur Wahl, weil sie meinen, es ist doch eh alles sinnlos. Die machen doch eh, was sie wollen. Oder aber sie geben Radikalen die Stimme. Jetzt wollen wir es den Etablierten mal zeigen. Das hat mit Enttäuschungen zu tun, mit Enttäuschungen. Ich habe mich getäuscht. Auch Politiker sind keine Heilande, die alles im Griff haben und alles besser wissen. So sieht es oft aus in unserer Welt. Und darum lerne ich neu das Staunen, dass mein guter Hirte kein Schaumschläger ist. Jemand, der Arges im Sinn hat. Kein Populist, der Großes verspricht und nichts hält. Der gute Hirte ist Jesus, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund kein Betrug war. Jesus, er war ganz der gehorsame Sohn seines himmlischen Vaters. Nichts hat ihn davon abgehalten, Gottes Auftrag umzusetzen, die Welt, uns Menschen nicht zu richten, sondern uns zu dienen, uns zu retten. Es war kein einfacher Weg, es war kein bequemer Weg. Dieser Weg hat Jesus ganz in die Tiefe geführt mit Spott und Hohn, Verachtung und Verleugnung, Verleumdung und Verurteilung und am Ende den grausamen Verbrechertod. Und dabei hat Jesus nicht Gleiches mit Gleichem vergolten, zurückgeschlagen, als man ihn schlug, zurückgeschimpft, als man ihn schmähte, verdammt, als man ihn zum Tode verurteilte. Im Gegenteil, Jesus bat Gott für seine Peiniger um Vergebung, bevor er unschuldig starb. So blieb Jesus ohne Sünde. Und darum ist auf sein Wort Verlass. Am Ostermorgen hat Gott der Vater es bestätigt, als er Jesus von den Toten auferweckte. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist und bleibt mein lieber Sohn. Er war ohne Schuld. Er war mir ganz gehorsam. Nichts, keine Sünde hat ihn von mir getrennt. Seine Worte sind Wahrheit. Er selbst ist die Wahrheit. Die Spur, die mir dieser Herr legt, führt nicht in die Irre. Welch eine Verheißung. Und als seine Nachfolger treten wir in diese Fußtapfen unseres Herrn. Wir wissen, dass wir bei ihm auf der Wahrheitsseite sind, dass wir zum Ziel kommen. Aber auch unser Weg kann uns in der Nachfolge dieses Herrn manchmal in die Tiefe führen. Dann kann es sein, dass man uns verachtet, wenn wir uns zu den Verachteten stellen, dem verachteten Mitschüler oder Berufskollegen, dem verachteten Verwandten oder Nachbarn, mit dem keiner mehr reden will. Dann kann es sein, dass man uns verleumdet, wenn wir uns klar zu Gottes Geboten bekehren, wenn wir Ehebruch Ehebruch nennen und Tötung Tötung und Diebstahl Diebstahl. Und dann kann es sein, dass wir ein mitleidsvolles Lächeln ernten oder manchmal sogar aggressive Gegenwehr, wenn wir nicht alles mitmachen, was uns die Welt so anbietet. Und dann kann es an Hochschulen passieren, dass Studenten Räume verboten werden, weil sie klar von Christus reden und ihr Anspruch auf Religionsfreiheit auch an der Hochschule in Anspruch nehmen wollen. Nein, das darf nicht mehr gesagt sein. Wenn euch das geschieht, dann dürft ihr wissen, ihr werdet darin eurem Herrn ähnlicher. Wer in seine Fußtapfen tritt, kommt auch an manchen Nöten nicht vorbei. Jesus hat darin das Echo-Prinzip der Welt durchbrochen. Wie du mir, so ich dir. Er hat das Gericht dem Vater überlassen und ist gehorsam geblieben, auch in notvollen Zeiten. Und so sind wir seine Nachfolger. Das war die erste Fußspur Jesu. Er hat keine Sünde getan. Nun zur zweiten Fußspur. Er hat unsere Sünde ans Kreuz hinaufgetragen. Petrus spricht vom Holz des Kreuzes. Bei mir hat sich mal ein Gemeindeglied beklagt, dass in der Kirche immer so viel von der Sünde die Rede sei. Ob das denn nötig sei? So schlecht seien die Menschen doch nun auch wieder nicht. Wissen Sie, man kriegt immer so ein schlechtes Gewissen bei ihnen. Dabei soll man doch fröhlich werden in der Kirche. Tja, ich denke, dieser Mensch hat etwas Richtiges erkannt. Tatsächlich bei uns ist von Sünde die Rede. Und auch der Folgerung stimme ich gerne zu. Ja, ich möchte, dass Menschen in der Begegnung mit Jesus fröhlich werden. Aber damit das geschieht, gehört ein wichtiges Stück dazwischen. Also bevor wir fröhlich werden können, müssen wir ernst schauen, was ist los in unserem Leben. Und da gehört eben die Erkenntnis dazu, ich bin nicht so, wie ich vor Gott sein sollte. Ich bin ein Sünder. Denn nur wer einsieht, dass er krank ist, lässt sich auch vom Arzt helfen. Und nur der kann gesund werden. Nur wer erkennt, dass ihn seine Sünde von Gott untrennbar, unrettbar trennt, der kann durch Jesus zu einem Geheilten, zu einem Heiligen werden. Nur so kommt echter Trost und dann auch echte Fröhlichkeit in unser Leben. Das malt uns Petrus vor Augen. Jetzt diskutiert Petrus gar nicht erst darum, ob wir Sünder sind. Das wissen seine Leser von selbst. Wer Jesus anschaut und sein eigenes Leben damit vergleicht, der merkt ziemlich schnell, was im Argen ist, was ihn von Gott trennt. Ich sag's mal so, je länger ich als Christ unterwegs bin, desto deutlicher merkt man das auch. Als junger Mensch hat man vielleicht noch gedacht, ja, das kriege ich irgendwann mal unter die Füße. Wenn man älter wird, merkt man, es gibt Dinge, die sitzen drin und werde ich nicht einfach los. Ein Mund ohne Betrug, ohne List und Halbwahrheiten. Ein Leben ohne Schimpfen und Schmähen, ohne Lästern und Spotten. Ein Verzicht auf Drohungen, auch bei persönlichem Nachteil. Die Überwindung von Hass und Aggression, indem wir Gott das Gericht überlassen und es nicht selbst in die Hand nehmen. Jesus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz. Dort am Kreuz auf Golgatha, da ist meine Sünde sichtbar geworden, da gibt es keine Heimlichkeiten mehr. Aber an diesem Kreuz wird unsere ganze Sünde auch abgenommen. Jesus nimmt sie uns ab. Er stirbt an meiner Stelle. Und das ist einzigartig. Darin ist Jesus unvertretbar. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir dieses Opfer nicht wiederholen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Nachfolge unter dem Kreuz heißt darum, ich erkenne das an, was dort für mich geschieht. Ich erkenne an, dass mich auch meine frömmsten Taten und meine innigsten Gebete nicht retten können, dass Jesus allein den Fluch Gottes über alles Böse auf sich nimmt und er an meiner Stelle stirbt. So hat Jesus selbst die Spur gelegt. Nachfolge heißt nicht, ich muss nun nach seinem Vorbild eine eigene Spur ziehen. Das wäre vergeblich. Vergebung der Sünden kann ich mir nicht selber geben. Aber ich kann mich in die Spur Jesu hineinstellen, dorthin, wo ja schmerzhaft meine Sünde aufgedeckt wird, aber wo Jesus sie auch in seinem Tod davonträgt und ich fröhlich werde und entlastet werde und dann ihm dankbar nachfolgen kann. Und darum gehört dann in diese Nachfolge unter dem Kreuz auch ein zweites dazu. Ich bin mit seinem Tod der Sünde abgestorben. Das kann man mal so hören. Jetzt nehmen Sie es mal wörtlich. Ich bin tot für die Sünde. Das ist krass formuliert. Da meldet sich ein böser Gedanke, schlag doch zurück, schließlich hat er doch angefangen. Los, das musst du den anderen erzählen, wie der sich gerade wieder aufgeführt hat. Ein unmöglicher Kerl. Aber der Mensch, dem diese Einflüsterungen gelten, sagt der Apostel, der ist längst tot. Und Tote reagieren normalerweise nicht mehr. Seltsam, dass wir Christen immer noch dieser Stimme unser Gehör leihen. Dass wir immer noch so viel Böses denken, sagen und tun. Und vielleicht meldet sich Petrus darum heute Morgen so deutlich bei uns, um uns daran zu erinnern, ey, du bist längst tot. Tot für die Sünde. Warum reichst du ihr dann dauernd noch den kleinen Finger? Du weißt doch, dass sie die ganze Hand nimmt. Ach, wir sind doch alle nur Menschen, sagen wir. Ja? Der Mensch, von dem da die Rede ist, der hängt doch am Kreuz. Da hängt doch mein alter Adam. Nein, wir können auf eine bessere Stimme hören. Auf die Stimme des guten Hirten und Bischofs unserer Seelen, auf Jesus. Und dann leben wir in der Gerechtigkeit, die von ihm ausgeht. Und wenn wir dabei auf die Nase fallen, hilft er uns freundlich auf, zeigt zurück ans Kreuz, an dem auch dieser Fall erledigt ist, und er weist uns fröhlich wieder nach vorne in seine Spur, bis wir mit ihm am Ziel sind. Das waren nun die beiden Fußtapfen, in denen Jesus uns vorangegangen ist. Er war ohne Sünde und hat unsere Sünde ans Kreuz getragen. Darin ist er uns Vorbild, sagt Petrus. Oder noch besser, darin ist er uns eine Schreibvorlage, so wie in meiner ersten Schulklasse. Ich habe beim Aufräumen bei unserem letzten Umzug noch Materialien aus meinem ersten Schuljahr gefunden. Man freut sich so über Erinnerungen aus alten Zeiten. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gewesen ist. Da hat die Lehrerin einen Buchstaben vorgemalt. Der wurde auf unser Blatt gemalt und dann haben wir das so nachgemalt. Die Bögen nachgemalt, bis wir dann das selber konnten. Nun sahen unsere Buchstaben alle ein bisschen anders aus. Sie waren auch mehr oder weniger schön. Aber wichtig war, dass alle den gleichen Inhalt hatten. Und so malt uns Petrus Christus vor Augen. So, auf diese Weise schreibt Gott das Evangelium in unsere Herzen. Und so folgen wir Jesus nach. Amen. Herr Jesus Christus, und so loben und preisen wir dich an diesem Morgen für das Wunder, das geschehen ist, dass du ohne Sünde warst und unsere Sünde ans Kreuz getragen hast. Und dass du uns so hineinnimmst in deine Spur, dass wir befreit werden von unserer Schuld und erleichtert leben können. Dass wir den Alltag der Sünde bei dir loswerden und immer wieder neu von dir her leben und schauen, was recht ist. Herr, wir danken dir und bitten dich, dass wir auf diese Weise deine Nachfolger bleiben und werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.